ich habe das mal angeschaut, ich habe mal die DGNB-Zertifizierung genommen und auf ein römisches Haus angewandt. Und da bin ich mit Gold rausgekommen. Also ganz verrückt. Und von dem her muss ich sagen, wir müssen uns jetzt aber schneller verändern.
Overnight success takes 10 years. Also von schnell kann man nicht reden. Ich bin jetzt auch schon fast 8 Jahre steht das Haus da. Ja?
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Designing the Future auf Stimmfang. Wir begrüßen euch heute aus der spannenden Kulisse des Circular Design, Building and Construction Summit What's Next in Berlin, live aus der Strehle Teambox. Und apropos What's Next, wir sind hier, um gemeinsam mit vielen spannenden Gästen die nächste Ebene der Gestaltung unserer baulichen Zukunft zu erforschen. Hier an meiner Seite habe ich einmal Peter Mösle von IPEA und Detti Ruth von Smarter Habitat. Ich würde sagen, ich gebe Sie mal direkt das Wort, stelle ich auch einmal gern vor.
Ja, also, mein Name ist Detti Ruth, Smarter Habitat. Ein Start-up-Unternehmen, das sich mit der Nachhaltigkeit im Baubereich beschäftigt seit fast 10 Jahren jetzt. Das fing an mit Magnesiumoxidplatten und einer Vape. Das war eine amerikanische Firma, für die ich 2 Jahre gearbeitet habe, die aber keine Supply Chain hatte. Und dann kam ich zur JEC, das ist eine Kompositmesse, um das Material zu finden. Und habe dort das Fraunhofer-Institut getroffen. Die haben aus Hanf und Flachs eine Deckschicht gemacht. Und ich wollte da die Vape reinmachen, habe einen Think Tank veranstaltet bei dem Fraunhofer-Institut. Die haben mich davon überzeugt, PU-Schaum zu nehmen, weil das Bauschaum ist und in der Baubranche bekannt und viel bessere Eigenschaften hat. Dann haben wir das getestet. Das war in Lima-Kammer, 8 Monate. Und wir haben ein Haus gebaut auf dem Gelände vom Fraunhofer-Institut. Das steht seit 8 Jahren da, in gutem Zustand. Aber vor 2 Jahren war ich auf der Expo Real und dann sagte jemand von Goldbeck zu mir, wenn du mal den PU-Schaum raus hast, dann hast du einen Gewinner. Und einen Monat später sah ich Galileo-Fernsehsendung, dass eine Firma aus Passau, Bachel, eine Isolierplatte aus Popcorn macht und die Lizenz von der Uni Göttingen hat. Und ich bin Lizenzhändler. In der Vergangenheit war ich 30 Jahre im Filmgeschäft, sehr große Filme gemacht, war dabei 10% von DreamWorks zu kaufen, also richtig groß. Aber bin dann auf diese Schiene gekommen, weil ich da eine Herzensangelegenheit habe, preiswert und schnell Häuser zu bauen. Hat seine eigene Geschichte, kommen wir vielleicht noch mal dazu. Auf jeden Fall habe ich dann gehört, dass wenn ich das Popcorn, den PU-Schaum raus habe, ich einen Gewinner habe, bin dann zur Uni Göttingen, habe mit denen verhandelt, ob man den PU-Schaum mit Popcorn ersetzen kann. Und 7 Monate später, im Juli letzten Jahres, habe ich die weltweiten Nutzungsrechte aller Patente der Uni Göttingen, um mit diesem Material Baumaterial herzustellen. Und jetzt fokussieren wir uns im ersten Schritt auf Trennwände, weil für Außenwände braucht man die DBT-Zulassung und das ist in Deutschland immer eine sehr, sehr langwierige Angelegenheit. Und da wir Liquidität brauchen, Umsatz generieren müssen, haben wir uns auf Trennwände fokussiert zunächst mal. Was ich festgestellt habe, dass es auch ein ganz gigantischer Markt ist, weil im Jahr werden 250 Millionen Quadratmeter Gipskartonwände verbaut und das ist der größte Dreck und das bestätigt mir hier auch jeder. Und wir haben jetzt hier eine Lösung, einen Lösungsansatz, um den Gipskarton zu ersetzen mit Trockenbauwänden. Soweit zum Ersten.
Genau, dann würde ich jetzt einmal dir das Wort übergeben.
Also ich werde mich nicht so lange vorstellen wie der Detti. Ja, mein Name ist super spannend. Ich glaube, wir werden noch viel von dir hören. Heute. Ja, mein Name ist Peter Mösle, ich bin seit 96 bei Dresden Sommer. Dort eingestiegen, eher aus dem Energiebereich kommend. Ich bin Thermodynamiker. Und habe dort inzwischen verantworte ich bei Dresden Sommer das ganze Thema Nachhaltigkeit von A bis Z. Und ich hatte 2011 den Michael Braungart, Professor Braungart, gesehen, der das Grain-to-Grading-Prinzip in einer Keynote vorgestellt hat. Das hat mich so fasziniert, dass wir zusammengearbeitet haben. Und seit 2019 haben wir eine gemeinsame Gesellschaft, IPEA, Part of Dresden Sommer. Michael Braungart ist noch Shareholder mit 25,1%. Und damit machen wir, was machen wir damit? Also die IPEA hat ja früher schon dafür gesorgt, dass alle Produkte, egal ob es Bauprodukte sind oder Textilien oder Verpackungen, sich so positiv definieren, dass sie auch wieder in Kreislauf zurückgehen können. Ja, dass sie erneuerbar hergestellt sind. Und dieses Prinzip haben wir jetzt auch immer mehr auf Gebäude übersetzt, sodass wir heute Gebäude machen mit Architekten, mit Bauherren, die einfach zirkulär sind, die dekarbonisiert sind und Step by Step einfach die Bauwende, die Ressourcenwende damit schaffen. Und natürlich brauchen wir auch solche Popcorns. Betty, wie du jetzt hier
danke,
Innovationsentwicklung hinter dir hast, finde ich total spannend. Und ich denke, vielleicht noch ein Satz zum Bauen insgesamt. Wir bauen ja vielerorts noch wie die Römer vor 2000 Jahren. Das ist ja tatsächlich durch diese günstigen Arbeitskräfte ist es ja tatsächlich immer noch so. Wir müssen uns aber ändern. Wir spüren es jetzt. Die Gebäude müssen günstiger werden. Das geht nur mit Standardisierung, mit besseren Materialien. Wir müssen ja beides zusammenbringen. Günstiger werden und den Klimapfad erneuerbarer werden. Und damit, glaube ich, sind wir heute ein ganz gutes Team hier im Podcast. Wir haben eine gewisse Idee, wie das gehen kann, und du bringst die Lösung auch.
Ich habe noch einen Ansatz dazu auch, und das ist eben das, was ich da erlebt habe in Haiti. Die Menschen, auch jetzt in Türkei oder in Syrien oder in Marokko, die werden erschlagen, die sterben wegen den Steinen, wegen dem schweren Gewicht. Und wir haben hier ein Baumaterial, wo 3 Quadratmeter 20 Kilo wiegen. Also wenn da was passieren sollte, hat einer eine Beule am Kopf und geht nach Hause. Oder das hat er ja nicht mehr, aber das ist ein ganz, ganz wesentlicher Punkt, glaube ich auch, um international und gerade in Krisengebieten auch, also mit Krisengebieten meine ich jetzt Hochwassergebiete. Wir können mit dem Material eben verschiedene Höhen bauen, leicht bauen, Wasser kann unten durchfließen. Also da bin ich eigentlich angetreten. Für mich ist das ein sozial-humanitäres Projekt, wo ich international Lizenz nehme. Ich habe von 36 Ländern schon Anfragen, um mit dem Material zu bauen. Ich kann mir noch keine Lizenzen vergeben, weil ich möchte erstmal Proof of Concept hier in Deutschland haben, damit die Leute sehen, das geht. Und die sollen auch hier trainiert werden. Es ist ein bisschen McDonald's-Prinzip. Da holt man sich eine McDonald's-Lizenz und wird 3 Monate in München ausgebildet. Dann kann man das machen. Und die machen Sandwiches, die Leute essen. Und meine Lizenznehmer machen Sandwiches, mit denen man preiswertige Häuser bauen kann.
Wir haben gestern als EPA ja veröffentlicht, wo die Branche steht in Sachen Rezyklierbarkeit, in Sachen, wie viel Materialien kommen denn aus der Biosphäre, also aus nachwachsenden Anbau, wie viel kommen aus dem Sekundärmarkt, also aus der Bestandsaufbereitung. Das ist ja erschreckend. Wir haben ja kleiner 10% kommen Materialien aus diesen Kreisläufen. 90% sind immer noch Primärmaterial, fossiles Primärmaterial. Wo kommt jetzt deine Popcorns? Wo kommen die denn her?
Das ist Industriemais. Also das hat nichts mit dem Lebensmittel zu tun, und zwar der Abfall vom Industriemais. Aus diesem Industriemais, das ist das, was man für Bioethanolanlagen oder für Futtermais nimmt, in erster Linie vom Futtermais, da wird das Protein rausgeholt, da wird das Öl rausgeholt, das reine Stärke, nur noch die Stärke. Das wird granuliert, Biogranulat draus gemacht, und dann wird es gepoppt und verpresst.
Also es ist eine unerschöpfliche Quelle im Prinzip, weil man das Hauptmittel immer braucht.
Also Mais gehört zu den C4-Pflanzen, die sowieso sehr positiv sind, 3-mal so viel CO2 aufnehmen wie der Wald oder sowas. Mhm. Wie gesagt, ich bin Quereinsteiger, nicht alles muss so stimmen, was ich sage.
Hoffentlich das Mais.
aber das ist das, was ich mir so angelesen habe.
Aber hört sich auf jeden Fall gut an.
Und das ist eben mit Hanf und Flachs ähnlich. Und insofern haben wir ein Produkt, wir haben einen Kommanditisten dabei, der hat 4.500 Hektar Maisfelder in der Ukraine und hat einen anderen in Deutschland. Also da gibt es überhaupt keine Probleme mit dem nachwachsenden Rohstoff sozusagen. Ja. Das ist also schon ganz gut.
Was hältst du von dem Mais?
Nee, wir haben es ja gerade gehört. Also uns geht es, glaube ich, darum, Wir müssen ja weg von der linearen Wirtschaften.
Ja.
Das eine ist ja Take, Make, Waste. Also das machen wir jetzt seit der Industrialisierung, seit 150 Jahren. Wir erleben ja, was es jetzt verursacht hat in Sachen Treibhauspotenzial, in Sachen Klimaveränderung. Und wenn wir das ändern wollen, dann müssen wir ein anderes Wirtschaften herstellen. Wir müssen ein regeneratives Wirtschaften herstellen. Mhm. Regenerativ heißt natürlich nicht nur, heute kennt man häufig regenerativ ausschließlich von der Energieversorgung, also Sonne, Wind, also erneuerbare Energie. Da ist aber natürlich Biomasse auch hinterlegt. Aber hochwertige Biomasse zu verbrennen, ist eigentlich nicht so das Richtige. Deswegen brauchen wir natürlich auch die erneuerbare Materialien, die eben entweder aus vernünftig nachwachsenden Rohstoffen kommen oder eben mit den Sekundärmaterialarbeiten, also mit den Stoffen, die wir heute verbauen und wieder trennen können und aufbereiten, um ein nächstes Leben zu organisieren. Und von dem her, glaube ich, hast du hier ein Produkt geschaffen, was auf jeden Fall definitiv zukunftsfähig ist. Mhm. Da geht es jetzt wahrscheinlich darum, wie kommst du in den Markt rein mit den Zulassungen? Das Bauen ist ja tatsächlich überhäuft von Regulatorien. Wie kommst du dort am schnellsten rein? Das Produkt an sich ist da sicherlich genau ein Produkt in dieser Linie, was wir eigentlich zukünftig erwarten.
Ja. Also das, was wir machen, um schnell reinzukommen, wir fokussieren uns erstmal auf Trennwände, weil da brauche ich keine DBT-Zulassung. Ja. Die erzählen mir, dass ich 2 Jahre brauche, bis ich die Außenwand zertifiziert habe und dann dauert es 5.
Ja.
Insofern, da sind wir schon auf einem guten Weg eigentlich, dass wir da relativ zügig mit Trennwände. Es kommen aber auch viele andere Branchen, die Anwendungsmöglichkeiten waren mir überhaupt nicht so bewusst. Da kam zum Beispiel eine Rollladenbaufirma, die sagt, wir wollen unsere ganzen Rollladen gessen. Da haben wir PU-Schaum drin. Den brauchen wir nicht da drin, das können wir auch damit machen.
Ja.
Ja. Und so gibt es viele Unternehmen aus dem Nassbereich, die sagen, wir wollen das Zeug verwenden. Also Wohnmobilhersteller, bis hin zum Möbel. Es ist unheimlich viel damit möglich und es kommen auch ganz viele Anfragen.
Mhm.
Und wir sind aber noch im Entwicklungsstadium. Wir haben dieses Werk für Forschung und Entwicklung und für Ausbildung und sind eigentlich noch auf der Suche als Startups auf Liquidität.
Ja.
Wir brauchen noch Partner und natürlich, das ist ein tolles Forum. Ich muss überhaupt die Veranstaltung mal loben. Die Veranstaltung ist
welche Veranstaltung? Designing the Future Veranstaltung.
Designing the Future Veranstaltung in Berlin.
Haben's
die muss
gelobt.
Man wirklich gelobt. Nein, ich bin total überrascht. Es ist wirklich ganz toll, was hier passiert.
Da
bin ich auch ganz, ganz dankbar, dass ich hier sein darf.
Jetzt bist du ja, wir haben jetzt gerade kennengelernt, jetzt bist du ja Entrepreneur in dem Themenfeld.
Ich weiß mehr über dich als
du denkst. Ja. Du bist Ü50, Ü50 und hast auch wir haben gerade im Vorgespräch schon ein ganz anderes Leben hinter dir, Geschäftsleben.
Ja, genau.
Wie verbindet das Musikbranche
das passt mit ideal, weil
den 70ern
die Erfahrung, die ich habe als Lizenzgeber.
Ja.
Ich habe ja letztendlich, was ich gemacht habe für die Amerikaner, ich habe die Lizenzverträge, die ich hatte mit den Filmrechten, die habe ich adaptiert und habe daraus Lizenzverträge gemacht für die Lizenznehmer. Ich habe, wenn ich Filme lizenziert habe, habe ich pro DVD oder Videokassette eine Lizenzgebühr gekriegt. Also habe ich mir gedacht, okay, diese Deckschicht hier mit dem Hanf und Flachs, das ist unser Coca-Cola-Sirup. Den müssen die bei uns kaufen. Damit kontrolliere ich die Quadratmeter.
Mhm.
Und dann nehme ich pro Quadratmeter eine Lizenzgebühr.
Mhm.
Ob ich die für eine DVD kriege oder für eine Videokassette oder für eine Kinokarte oder für einen Quadratmeter von dem Material, ist im Grunde genommen Lizenzgeschäft.
Ja.
Mhm.
Und da kommt die Erfahrung, die 30 Jahre und auch die Erfahrung im Musikgeschäft und natürlich, was viel hilft, weil das ja international war, ich bin international auch super toll vernetzt und aufgestellt. Ja.
Und deshalb, also wenn die Stones spielen, sitzt du auf dem Sofa und kannst dir ein schönes Weinchen rauslassen.
Eher bei den Scorpions.
Bei den Scorpions. Sehr gut.
Genau, ich hatte dann gerade an der Stelle auch eine Frage. Und zwar, ich denke, ihr seid beide oft damit in Berührung. Du hast jetzt schon oft gesagt, Lizenzen, Prozesse. Wir brauchen innovative Lösungen, aber wie einfach und vor allem wie schnell kann man denn sowas überhaupt umsetzen?
Das mit den Lizenzen?
Allgemein, also der ganze Prozess von ich habe eine Idee.
Also nachhaltige Lösung.
Also dazu ein Satz von James Cameron. den ich in, okay. ja, den ich in Las Vegas, ich habe ja 3 Filme mhm. mit ihm gemacht auch, und oder auch mitfinanziert sogar, ja, ich habe mal 600 Millionen nach Hollywood geschickt, um Filme zu machen, und jetzt mache ich was Vernünftiges, jetzt will ich nochmal einen Footprint hinterlassen. Mhm. Ja. Und der sagte zu mir, Daddy, overnight success takes 10 years. Also mhm. von schnell kann man nicht reden, ich bin jetzt auch schon fast 8 Jahre steht das Haus da, ja. Mhm. Und jetzt komme ich auf ein Produkt, das tatsächlich bewegt. Also das mich bewegt, das aber auch die Welt bewegt und auch die Firmen hier bewegt. Ja. Und bis es dann industriereif ist, bin ich bestimmt noch, habe ich noch ein Jahr vor mir. Und dann habe ich noch ein Jahr, dann sind die 10 Jahre rum. Mhm. Und dann habe ich mein Overnight Success.
Mhm. Wir drücken die Daumen. Wir treffen uns wieder im nächsten Jahr hier.
Ja, auf jeden Fall.
Proof of Concept.
Dann wird es gefeiert.
Ja, genau.
Aber wie nimmst du das wahr? Also, wenn ich jetzt höre, also 10 Jahre vom ganzen Prozess, ist es lang? Ist es normal?
Also, früher hat man ja gesagt, um Industrien, dass die sich wirklich disruptiv verändern, dauert das 60 bis 70 Jahre. Mhm. Also der erste PC ist ja ein deutscher PC in den 30er Jahren entwickelt. Ja. Ja, wir haben leider die Branche verloren nach USA. Und KI gibt es auch schon lang. Und jetzt erst jetzt mit dem Moment im letzten Jahr, als die Large Language Models rauskamen für künstliche Intelligenz, also die Methodik, die sehr viel schneller lernt und sehr viel schneller adaptierbar ist auf Dinge. Ja, und es waren immer auch 50 Jahre KI-Forschung mhm. schon hinten dran. Wir spüren aber, durch die Digitalisierung werden die Zyklen kleiner. Mhm. Und in Bezug aufs Bauen jetzt, da sind wir tatsächlich ganz, ganz langsam. Wir bauen, wie gesagt, den Teil noch wie die Römer vor 2000 Jahren. Wenn man sich Römerbauten anschaut, ja, die haben mit Monomaterial gebaut. Die haben das schon auch mit der Solararchitektur gebaut, also Wohnzimmer in den Süden, Schlafzimmer in den Norden. Die haben ja die Toilette erfunden mit dem ganzen Abwasser. Also ich habe das mal angeschaut, ich habe mal die DGNB-Zertifizierung genommen und auf ein römisches Haus angewandt. Ah. Und da bin ich mit Gold rausgekommen. Also ach, ganz was? Verrückt. Also irre. Und von dem her muss ich sagen, wir müssen uns jetzt aber schneller verändern. Wir, Cradle to Cradle, Michael Braungart hat das Ende der 80er erfunden. Wir sind heute nach 50 Jahren immer noch nicht so weit, dass wir nach Cradle to Cradle bauen. Aber wir haben jetzt einen guten Start. Wir haben die Strukturen jetzt geschaffen. Es dauert einfach auch vom Gesetzgeber her ewig lang, weil wir auch eine lineare Industrie in Gesetze gedruckt haben. Mhm. Und da dagegen anzuarbeiten, ist einfach sehr schwierig. Also Beispiel Kreislaufwirtschaftsgesetz. Das Kreislaufwirtschaftsgesetz sorgt nicht dafür, dass Materialien im Kreis geführt werden, sondern das sorgt dafür, wie wir am besten mit Abfall umgehen, nämlich verbrennen und deponieren. Das sorgt das Kreislaufwirtschaftsgesetz dafür. Von dem her ist es schwierig, aber wir haben jetzt den Druck, und leider ist die Menschheit, die braucht immer diesen Druck, um sie überhaupt zu bewegen. Das haben wir ja bei Corona gesehen, da ging es ganz schnell, weil es jedem persönlich ans Leben ging. Deswegen hat sich die ganze Welt bewegt. Bei dem Klimawandel, da spürt man das alle 12 Monate gefühlt. Wenn der Nachbarort ein bisschen unter Wasser steht, dann ist es ganz auf einmal ganz nah, und dann wartet man wieder 12 Monate, bis irgendwas Nahes passiert. Also aber wir haben ja bis 2050 haben wir jetzt noch 27 Jahre. Wir haben den Druck da. Wir haben jetzt heute eine 1,2 Grad Welt, 1,2 Grad erwärmt. Wir spüren das ja schon. Wenn die Welt 2 Grad hat, also ich weiß nicht, was dann passiert im Prinzip. Das heißt, wir müssen tatsächlich uns ändern. Aber es ist unheimlich schwer, weil, ich glaube, das ist ein Stück weit Dilemma, weil jetzt alle parallel auf einmal sich ändern müssen.
Ja.
Und jeder hat aber doch irgendwie eine andere Geschäftsidee, eine andere Geschwindigkeit, und das ist nicht so einfach.
Das ist noch viel schlimmer, finde ich, weil meine allererste Messe war die Bau, jetzt in diesem Jahr. Mhm. Und da war fast an jedem Stand groß Nachhaltigkeit. Mhm. Wenn du aber hingegangen bist, hast du gesehen, das ist alles Augenwischerei.
Greenwashing.
Ja, Greenwashing, Augenwischerei. Das ist, gar nicht der Fall. Weil ich sagen muss, das ist bei uns nicht so. Wir haben ein Material, wir brauchen keine schweren Maschinen. Ja, davon wird gar nicht geredet, was Verbrauch, um so schwere Maschinen herzustellen. Die brauchen wir für unsere Sachen. Wir haben ein sauberes Material, was wiederverwendet werden kann. Da gibt es keinen Lärm auf der Baustelle. Das sind alles so Vorteile, die einfach das Bauen in ganz anderen Level heben. Aber das muss erstmal ins Bewusstsein rein. So wie der von Goldbeck sagt, wir haben 500 Trockenbauer unter Vertrag, aber keiner kennt das. Ich kann das nicht in die Ausschreibung nehmen, weil es kennt ja keiner. Mhm. Und da müssen wir eben dafür sorgen, dass wir diesen Vorteil, den wir da haben, wir haben Zeitgeist wirklich voll auf unserer Seite. Mhm. Wobei das gar nicht, diese CO2-Nummer war jetzt gar nicht so im Vordergrund bei mir. Bei mir war ja das Sozial-Humanitäre im Vordergrund. Aber dass wir hier so einschneidende Erfolge damit haben, das passt natürlich wunderbar zusammen, weil auch diese CO2-Reduktion ist ja in den Least Developed Countries angekommen. Die wissen ja auch, dass wir da oder dass sie da etwas machen müssen. Und das ist schon gut. Und die Reaktionen, wie gesagt, sind auch fantastisch. Mhm. Ja. A game-changing building material, so nennen wir das. Die EcoHub Popcorn-Paneele.
Aber an der Stelle, also ich glaube, die Politik ist in dem Ganzen das eine. Die Transformation von der ganzen Branche ist nochmal was. Aber wie nehmt ihr das Mindset von den Menschen wahr? Also sind die bereit und sind die auch dafür offen auf so eine Transformation?
Ja, also wenn man sagt, die Menschen, dann ist das ein bisschen zu global.
Ja.
wenn man das aber differenziert, man merkt, dass immer mehr bereit sind. Ja. Also es kommen so viele kleine Anfragen. Wir können ja nicht produzieren. Aber es gibt ganz viele Leute, die mich anrufen und sagen, wann kannst du denn liefern? Ja, ich baue gerade mein Haus um oder mein Dachgeschoss. Das ist ein leichtes Material. Ich habe kein Problem mit der Statik. Kann ich das nicht für mein Dachgeschoss nehmen? Mhm. Sagt, ja, kannst du, aber jetzt noch nicht. Wenn man erst mal produzieren.
Wobei es gibt, wir können ja nicht alles machen mit einem Material. Also von dem her, Lüftungsanlagen. Ich sehe es eigentlich so, dass es sehr immer noch differenziert ist. Es gibt immer noch viele, die sagen, ich bin jetzt noch 2-3 Jahre in dieser Position und dann ist die Sonne und das Weinchen und dann, ich schaffe es schon noch, bevor es ganz schlimm wird mit dem Klimawandel. Das gibt es immer noch sehr häufig, darf man nicht vernachlässigen. Es gibt dies genauso die Gruppe in den unter 30-Jährigen. Mhm. Meine Tochter studiert Architektur und da wird Architektur eigentlich immer noch so gelehrt wie vor 50 Jahren in Teilen. Und auch das Mindset das von vielen Kommilitonen ist dort ähnlich unterwegs. Aber es gibt natürlich inzwischen auch eine sehr große Bewegung, genau die in die Erneuerbaren geht, die einfach anders bauen wollen, die einfach die Transformation wirklich aktiv angehen wollen. Mir hat mal einer gesagt, ich weiß nicht mehr, wer das war, du brauchst 5% auf deiner Seite und das sorgt dafür, dass es sich tatsächlich wandelt. Mhm. Das heißt, wenn wir heute in 5% aller Bautätigkeiten genau dieses regenerative Mindset hätten, dann würden wir den Wandel hinbekommen. Aber wenn ich jetzt schaue, wie viel auch unsere Projekte anschaue, wir schaffen diese Quote 5% nicht, wo wir durchgängig nachhaltiger denke, das Gebäude organisieren und optimieren.
Ja, ich muss an der Stelle leider schon das Gespräch, den Podcast beenden. Das ist tatsächlich die erste Folge des Jahres. Und die beenden wir mit unserer Leitfrage. Ich habe sie hier einmal drauf, falls ihr rüberspickeln möchtet. Wie können wir die aktuellen Herausforderungen der Bau- und Immobilienbranche adressieren, ohne eben die kreislauffähige Zukunft dafür aufzugeben? Also wir haben, in der Baubranche stehen wir vor neuen Herausforderungen, sei es Fachkräftemangel, Bauzins oder da gibt es genug davon. Wie können wir trotzdem es schaffen, dass wir eine kreislauffähige Zukunft zustande bringen?
Mit der neuen Politik vielleicht?
Okay, ist ein Ansatz.
Mit mehr Entrepreneur, wie der TS ist.
Ja.
Also wir müssen einfach, nochmal, wir brauchen 5%.
Ja.
Wir brauchen 5%, wenn wir genügend zusammenbekommen, die das zeigen, dass es auch anders geht.
dann wird die Wende.
Aber so ein Daddy allein macht es nicht.
Nein, natürlich nicht.
Das Ganze ist auch eine Frage der Liquidität und der Politik und der Unterstützung, die man bekommt. Ja, wenn man das Förderungssystem ansieht, tolle Förderung gibt es, aber du brauchst erstmal die Liquidität, um überhaupt die Förderung zu kriegen. Ja, so Accelerator-Förderung gibt es ganz selten. Ja, und da musst du die richtigen Leute finden. Mhm. Und die ganzen, die Impact-Investoren, die fragen auch erstmal, wie viel Zinsen kriegen ich oder sowas. Ja. Das ist also alles gar nicht so
jeder
einfach.
Muss profitabel sein, überleben können, das gehört dazu. Aber ich denke, Politik und Mindset, das sind vielleicht die zwei wesentlichen Themen.
Ja, glaube ich auch.
Ja. Genau. Dann hoffe ich, dass wir uns in einem Jahr wieder hören und dann frage ich euch nach dem Update und wie es gelaufen ist.
So, schauen
Sie. Vielen lieben Dank an euch. Ja,
danke dir.
Vielen Dank.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, das war Designing the Future auf Stimmdrang, live aus der Strähle Teambox. Vielen Dank fürs Zuhören.
Wir haben noch weitere spannende Gäste und deren Perspektiven eingefangen. Wir freuen uns, wenn Sie auch beim nächsten Mal wieder mit dabei sind, um zu erfahren, wie weitere Personen aus dieser Porte, vielleicht auch ganz anders, über die Fragen der Zukunft denken.
Bis zum nächsten Mal.